Also Leute, vorab, bevor die Folge losgeht und ihr euch in diese Folge reinstürzen könnt, wir würden die nächste Folge gerne als Q&A aufnehmen. Dazu einmal hier, falls du über Spotify hörst, unten an der Q&A-Umfrage teilnehmen. Hau doch deine Frage da einfach rein und dann probieren wir unser Bestes in der nächsten Folge. Alle deine Fragen in gewohnter Shit-Talk-Manier, so ehrlich wie möglich, zu beantworten. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Dip or Die.
So, herzlich willkommen zum Dip or Die Podcast, dein Podcast für paranormale Phänomene und Effekte und Beobachtungen. Ich habe den Sasquatch hier bei mir. Herzlich willkommen, Tonio Zeidler. Was geht? Was machen Sachen?
Ich wurde letztens als El Chupacabra von Valerio bezeichnet. Weißt du, was das ist?
Nee, aber ich wette, er hat es dir geschrieben, nachdem du dein oben ohne Bild gepostet hast.
Er hat es tatsächlich auf meinen Dip-PR, also Slightly PR, wenn man das so nennen möchte, geschrieben. Und das der Chupacabra ist so ein Fabelwesen, der einfach Ziegen komplett frisst.
Also ich musste tatsächlich an Chewbacca denken, einfach von Star Wars.
Ja gut, ist auch ein fairer Punkt. Ja, aber ich kann mich da nur Matthew anschließen. Wer Apps, also Visible Apps hat, der isst einfach zu wenig. Apps sind was für Leute, die Angst davor haben, muskulös zu werden und stark zu werden.
Ey, da kann ich mich nur anschließen, aber den Absprung habe ich noch nicht geschafft.
Ja gut,
ich muss ja auch Gewichtsklasse hitten, ne? Ich bin gerade echt nah dran, deswegen dieses Mal
nah
auf
dran
jeden Fall
im
noch
Sinne von, dass du
mit Sixpack.
Nah dran, dass du jetzt langsam deine Gewichtsklasse ausfüllst?
Ja, also ich bin jetzt so morgens auf 79 knapp und bis 80 kann ich ja, also das passt alles ganz gut.
Also du solltest schon in der Offseason so 84 bis 85 wiegen, wenn du 80 Kilo competest, oder?
Ja, ist auch gut, dass du jetzt meine Offseason, wie viel, 4 weeks out bin ich jetzt?
4 weeks out? Normalerweise wiegst du 83 und dann machst du 3 Kilo Watercut.
Mhm, auf jeden Fall, um dann im Wettkampf einfach komplett im Sack zu sein. Und dehydriert und gestresst und...
Außerdem kannst du dich ja am Vortag wiegen. Das ist vielleicht auch eine Geschichte. Da hat mich Michael Hagemeister, ich weiß nicht, ob der den Podcast hört, darauf hingewiesen.
Klar, Digga, alle hören den.
Das ist der relevanteste Streetlifting-Podcast, den es in Deutschland gibt. Also
so
es ist wahrscheinlich auch der einzige.
Ja, der Shit Talk Edition 2. Der einzige Ernstzunehmende auf jeden Fall.
Der einzige, der nicht im Wald aufgenommen wird. Der einzige Podcast aus der Zivilisation.
Der bürointerne Podcast. Ja, Hagemeister hat gefragt,
Wie es mit dem Wiegen ausschaut. Und das ist ein sehr guter Hinweis. Das werde ich tatsächlich nachher noch auf die... im Zeitplan ergänzen, aber man kann sich quasi am Vortag wiegen, wenn man das möchte, oder eben in der Pause vorm Wettkampf, also zweite Tageshälfte, wäre das dann in der Mittagspause oder eben vor dem Wettkampfstart eine Stunde, anderthalb davor. Das sind so die gängigen Zeiten. War mir leider nicht bewusst, dass ich das vergessen habe, hinzuschreiben. Deswegen, das werde ich jetzt noch ergänzen. Aber dann wäre das mit deinem Dehydrieren ja gar nicht mehr so das Drama, weil dann müsstest du ja nur am Freitag das Gewicht haben und dann hättest du 24 Stunden wahrscheinlich.
Werde ich mir jetzt erstmal was zu essen bestellen. Ist doch geil, dass du dir diesen komischen Pfanner-Zuckertee halt irgendwie reinlötest gerade. 2-Liter-Packung.
Der hat nur 26 Kilokalorien auf 100 Milliliter.
Okay.
Aber es sind 2 Liter, ja.
Aber gibt es den nicht auch in dieser übelst zuckrigen Variante, der so gefühlt dickflüssig ist auch? Ich habe den früher als Kind immer geliebt.
Ja gut, aber ich habe hier den grünen. Also das ist grüner Tee mit Zitrone-Kaktusfeige.
Also es ist nicht dieser gesüßte, krass gesüßte?
Na, es ist schon Aufguss aus grünem Tee und dann Zucker.
Mhm.
Aber ich glaube, es gibt diese Eistees sind noch deutlich krasser davon.
Ja, früher haben wir das immer Hartz-IV-Eistee genannt. Den gab es bei Kaufland für 45 Cent. Gab es diesen K-Classics, Pfirsich, Zitrone und so. Und dass ich kein Karies habe, ist auch ein Weltwunder. Habe ich wirklich viel von getrunken damals immer. Aber sehr nice. So, was haben wir heute auf dem Zettel? Wir wollten das letzte Mal, oder wollte ich dir eigentlich auch so ein bisschen was von meinem Buch zeigen. Ich bin nämlich letzte Woche Freitag fertig geworden. Ich habe das Buch aus dem Lektorat zurückgekriegt. Nur mal so als Referenz. Es sind, wenn man die Tabellen, die mit drin sind, mit inkludiert, sind es 210 Text-Only-Seiten, also geschriebener Text ohne Bilder. Und ich habe vom Lektorat zurückbekommen, schätze mal, wie viele Anmerkungen.
500.
Über 3000.
Okay. Was sind das denn
Ganz
für
heftige
Anmerkungen?
Nummer. Na, zum Beispiel, also erstmal habe jedes Komma gefühlt, das ich gesetzt habe, wurde gelöscht und woanders ersetzt quasi. Und jetzt gefühlt ist nach jedem Wort ein Komma, aber so funktioniert die deutsche Sprache anscheinend. Also es sind sehr viele Kommas dazugekommen. Das waren bestimmt 200, 300 Anmerkungen, waren nur Kommas. Dann habe ich zum Beispiel Schulter-Ante-Version und je nach Rechtschreibprogramm, was dann da drin war, ist es einmal Schulter-Bindestrich-Ante-Version. Dann ist es Schulter-Ante-Version als ein Wort. Dann ist es Schulter-Leerzeichen-Ante-Version. Und wenn du das jedes Mal ersetzt, hast du auch schon wieder 100, 150, 200 Dinger. Und das halt bei vielen Wörtern. Dann zum Beispiel steht drinne Haltezeit, Holdtime. Holdtime mit Bindestrich, Holdtime mit Leerzeichen. Also so
Ei, ja,
sehr
okay.
viele Synonyme, weil je nachdem, ich habe das Buch ja über einen Zeitraum von einem halben Jahr geschrieben und dadurch sind halt Formulierungen, dadurch, es gibt ja jetzt kein gängiges Vokabular in unserem Sport. Ne? Also es ist halt so halb Denglisch. Ein bisschen eingedeutscht, man kann es dann auch komplett auf Deutsch machen, dann versteht aber wieder keiner, was gemeint ist. Und ja, dadurch sind viele Begriffe in verschiedenen Synonymen verwendet worden und das war tatsächlich das Hauptthema. Und ich bin gefühlt, habe ich so eine Leserechtschreibschwäche, was Groß- und Kleinschreibung angeht, durch den Wechsel immer von Deutsch auf Englisch den ganzen Tag über. Wir coachen ja bei uns bei King of Weighted viel auf Englisch auch, weil wir viele internationale Klienten haben. Und dann wird halt auch in den Texten alles klein geschrieben immer. Und dadurch ist Groß- und Kleinschreibung auch echt ein Thema gewesen. Und da kamen dann ja, knapp über 3000 Anmerkungen auf 210 Textseiten zusammen. So ist es. Dann hast du gesehen, ich brauche deine Seite noch in der
Ja, habe
aktualisierten
ich schon,
Version.
geklärt. Ja, wir hatten ja unser Final Rap Weekly gerade. Da habe ich das alles
Ja.
geklärt. Leider ist unsere Marketing-Chefin oder unsere PR-Chefin beim Turnen umgeknickt. Das war richtig wild. Also die ist irgendwie umgeknickt und hat sich dann einfach noch die Schulter ausgekugelt.
Ah,
Und
aber
zwar.
war sie schon im MRT oder ist
Nee,
alles
sie
heile geblieben?
macht glaube ich, erst eine Nepal-Reise und danach geht sie ins MRT. Aber also ich.
Das ist ja so ein guter Deutschlandschnitt. Also wenn du von heute jetzt so in 4 Monaten dein MRT kriegst, wenn sich dann
Ja.
alles schief verwachsen hat, dann
Genau. Ja, ich kenne das ja beim Judo ganz anders. Ich hatte ja einen Kreuzbandanriss und war damals ja noch im Landeskader. Und in Leipzig gibt es quasi für LeistungssportlerInnen gibt's, besondere Plätze im Gesundheitswesen. Das heißt, ich bin zum Orthopäden hingegangen. Das war so nachmittags
Dann werden
15,
so Spots
16 Uhr.
reserviert, sozusagen,
Genau,
dann.
15, 16 Uhr. Dann guckt er mich so an. Ja, ist irgendwas mit dem Kreuzband. Guckt so auf die Uhr. Ja, heute kriegen wir keinen MRT-Termin mehr. Es wird dann erst morgen. Und ich dachte halt
Der
damals dann so. Und ich dachte mir
Privatpatientendrip.
halt so, das wäre völlig normal. Und irgendwann habe ich dann gehört, ja, okay, ist doch nicht normal.
Nee, das ist schon sehr edel auf jeden Fall, wenn man da so ein bisschen Privilegien hat. Ich teile dir mal kurz meinen Bildschirm und wir kommentieren das dann live für die Zuschauer mit. Du bist jetzt der erste externe Mensch, der das Buch sieht. Das ist jetzt die Lektoratversion. Das heißt, da ist nur Text drin, keine Bilder. Genau. Und ich würde dir einfach kurz so ein bisschen durchführen, wie das Buch so aufgebaut ist. Und dann kannst du ja mal live kommentieren, was du so denkst. Ich meine, ihr seid ja recht präsent vertreten auch im Buch.
Ja, wir sind ja auch
mit Final
die
Rap.
Relevanten. Wir sind ja die relevanten Wettkampfveranstalter.
Sehe ich tatsächlich auch so. Deswegen habe ich mich da auch auf euch so ein bisschen bezogen. Generell geht's los mit so einem Grundlagenteil, der sich so ein bisschen als Nachschlagewerk versteht. Das heißt, für anatomisch bewanderte und biomechanisch bewanderte Leser ist das eher ein Teil, den man auch skippen kann. Das versteht sich quasi wie so ein Nachschlagewerk. Das heißt, du hast hier so die ganzen anatomischen Begriffe erklärt, was ist eine Innenrotation, was ist eine Protraktion, was ist eine Retraktion und halt einfach aufgeteilt auf Bewegung des Ellbogens, der Schulter, des Arms und so weiter und so fort, dass man da halt, wenn jetzt im Text steht, hey, bei einem Dip führst du deine Schulter auf dem Weg nach unten in eine Retroversion und dann denkst, was ist das? Verstehe ich nicht, kannst du halt ins Nachschlagewerk gucken und es danach gucken. Da übrigens auch hatte ich die Begriffe einfach nacheinander aufgeführt. Und da war zum Beispiel eine Anmerkung des Lektorats, dass man sowas ja auch alphabetisch ordnen könnte, damit es besser gefunden wird. Ne, sowas machen die dann halt auch
Smart.
In dem Lektorat. Deswegen jetzt auch alphabetisch. Und dann halt hier einfach so ein bisschen wird darüber geschrieben, wie funktioniert das Zusammenspiel von Schulterblatt, Brustkorb und Schulterbewegungen, dass man so ein bisschen Verständnis dafür kriegt, wie man sich vielleicht positionieren muss bei gewissen Bewegungen, weil wenn man diesen Zusammenhang halt so grob verstanden hat, dann braucht man auch gar nicht mehr so viele Fachbegriffe und guckt sich einfach eine Übung an und guckt, ey, von wo wirkt denn die Last? Und dann muss ich mich in der Regel ja meistens einfach gegen die äußere Last drücken. Ne, viel komplizierter wird es meistens, also bei fast allen Übungen ja auch gar nicht. Und das Konzept mal so ein bisschen mit erklärt. Dann geht's um die, ich fühle mich immer ein bisschen blöd dabei, das als Biomechanik zu bezeichnen, weil es ja die platteste Form der qualitativen Kräftedarstellung ist. Also
ich würde sagen, also wenn ich das
ja.
hier, also so Drehmoment steht ja jetzt hier gerade,
ja.
würde ich tatsächlich noch nicht mal unbedingt als Biomechanik bezeichnen, sondern eigentlich es ist noch Mechanik. Also
ja, ich habe das
ich glaube
tatsächlich
für die
deswegen auch Drehmoment genannt, weil also
ist ja
die
auch Drehmoment,
Biomechanik
stimmt
ja
ja.
nochmal deutlich komplizierter ist und es tatsächlich in dem Abschnitt wirklich nur um reine qualitative mechanische Betrachtungen geht und da sind noch keine biomechanischen Eigenschaften wie Elastizität, Länge der Muskeln und so, also sehr, sehr, sehr einfache Betrachtungsweise. Die wird aber erklärt, weil die im weiteren Verlauf des Buches wird diese Herangehensweise der zweidimensionalen Kräftebetrachtung das ein oder andere Mal genutzt, um Phänomene greifbar zu machen. Aber auch immer mit dazu geschrieben, dass es sich rein um eine qualitative Betrachtung handelt und du jetzt mit einem Lineal und einem roten Filzstift nicht herausfinden kannst, weil jetzt mein Oberarm irgendwie 40 Zentimeter lang ist, das Zusatzgewicht 50 Kilo und das dann in eine Drehmomentengleichung einsetzt, funktioniert leider nicht. Aber wenn man dieses Konzept verinnerlicht und verstanden hat, dann hilft einem das unglaublich viel für die Bewegungsanalyse selber. Ne? Man kann halt zum Beispiel verstehen, ich glaube, wir hatten im Podcast schon mal darüber gesprochen, wenn man recht breit dippt, was das für Vorteile hat, wenn man eher enger dippt, was sich daraus ergibt und das sind halt Sachen.
Darüber schreibe ich meine Bachelorarbeit.
Freue ich mich übrigens auch sehr doll drauf, ziemlich nice. Ich beschwere mich nämlich im Buch auch an vielen Stellen darüber, dass es wenig Referenzen gibt, auf die man sich beziehen kann und es ist cool,
also,
wenn es da dann ein paar Sachen gibt.
Bei meiner Literaturrecherche habe ich bisher keine relevante Studie gefunden, die sich mit Dips auseinandersetzt. Also selbst wenn du so zum Beispiel ChatGPT fragst, ob es dir mal irgendwie ein paar Studien dazu ausspucken kann, dann haut er dir ein paar Studien an den Kopf, dann klickst du auf die Studien drauf und also ich Nur um mal das vielleicht mal so für Leute, die denken, okay, mit ChatGPT kannst du dir das deutlich erleichtern, solche Sachen zu finden. Der hat keine Ahnung davon, wie man Studien evaluiert. Also so ganz und gar nicht. Also 90% der Studien sind entweder mit Bankdrücken durchgeführt oder du kommst tatsächlich teilweise bei Studien raus, die irgendwie von einem Basketball-Ellenbogenwinkel was analysieren, aber mit Dips zum Beispiel gar nichts zu tun haben.
Das Einzige, was ich zu Dips gefunden hatte, war Vergleich, es war auch eine reine EMG-Studie leider gewesen, Vergleich zwischen Benchdips, also dieses rückwärts sich auf die Bank drücken, also an der Bank hochdrücken, Bardips und Ringdips haben sie nach Min-EMG verglichen, sozusagen, was die Brust-, Schulter- und Trizepsaktivierung anging. Genau, kann ich dir schicken, wenn du möchtest.
Das auf jeden Fall. Also ich werde mich wahrscheinlich tatsächlich auf vordere Schulter, Bizeps, Trizeps und Brust konzentrieren, weil ich halt da einfach die Vergleiche zum Bankdrücken herstellen werde.
Und sonst generell ist auch viel, was aber eigentlich auch ganz cool ist, so viel Modellage bei den Studien. Also so, ne, wir haben hier mal am Computer eine Schulter nachgebaut und da jagen wir jetzt gewisse Parameter durch und dann ist das und das bei rausgekommen. Da
Wir haben
gibt es
jetzt,
recht, ja, recht viel.
wir haben jetzt, also wenn die Bachelorarbeit gut ankommt, haben wir tatsächlich jetzt ein ultra geiles neues Labor in Leipzig bekommen für Bewegungsanalysen. Das heißt, wenn man da irgendwann mal Bock drauf hat, kann man da sich auch einmieten. Und oder gegebenenfalls könnte man überlegen, auch vielleicht aus deiner Sicht irgendwie mal so Bachelor-Themen in so eine Uni einfach reinzuwerfen oder Master-Arbeitsthemen. Weil da freuen die sich halt immer, wenn sie externe Partner haben. Und
Ja.
dann hast du da tatsächlich ja nochmal die Möglichkeit, da mehr Einfluss zu nehmen. Also mein Betreuer beispielsweise meint halt auch, dass das halt so ein bisschen die Grundlage für kommende Bachelorarbeiten sein kann.
Ja, mal off-topic vom Buch. Ich tatsächlich sehe mich bei sowas irgendwie in, wenn ich so, weiß ich nicht, Ende 30 bin, vielleicht selber mit einem aktiven Sport nicht mehr so viel zu tun habe, also auf einer Leistungsebene, irgendwie Business so ein bisschen durchgedribbelt im Idealfall. Da hätte ich da richtig, richtig Bock drauf, mich in sowas reinzuhängen und dann halt einfach in diese Research-Ebene zu gehen. Mir fehlt der passende Abschluss noch, das heißt, ich müsste tatsächlich nochmal einen konsekutiven Master irgendwie reinschallern, aber das geht tatsächlich. Also
Ich wollte gerade sagen, also mit
da gibt es
dem.
einige Master, die man ohne ein Sportwissenschaftsstudium machen kann. Also die man halt einfach so draufhauen kann. Ich habe ja meine 210 Credits aus dem Bachelor noch. Das heißt,
210? Also ich brauche, glaube ich, nur 180, um meinen Bachelor zu
ja, weil
bekommen.
du so einen Kinderbachelor gemacht hast mit 6 Semestern. Ich habe
Fuck you!
210, also doch, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Genau, ich habe.
Gut, kommen wir zurück zum Buch. Also Drehmoment finde ich auf jeden Fall, vielleicht um da auch ein bisschen Feedback zu geben, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil vielen fehlt einfach ein bisschen das, ich glaube, räumliche Vorstellungsvermögen oder das Bewegungsverständnis oder was auch immer. Aber die Bewegungen an sich sind nicht so hochkomplex, wie man das gerne darstellen würde. Jedenfalls in ihrer Grundform, wenn du die erstmal grundlegend verstehen möchtest, weil da ähneln sich eigentlich alle Kraftübungen,
Ja, also du siehst
die
ja
du
hier, es lässt
durchführst.
sich jetzt auf 8 Seiten erklären. Also so komplex kann diese ganze Betrachtungsweise da schon mal gar nicht sein. Genau. Damit geht es also los, um einfach so ein bisschen den Grundstein zu legen. Dann noch so ein bisschen Hebel, was für Anordnungen von Hebeln gibt es im Körper? Warum sind vielleicht gewisse Bewegungen daher eher schwieriger, andere Bewegungen vielleicht eher ein bisschen leichter? Also einseitiger Hebel, zweiseitiger Hebel und so weiter und so fort. Dann nochmal so ein bisschen auf die für die im Buch wichtigen mechanischen Eigenschaften des Muskels eingegangen. Sind im Endeffekt nicht viele. Also wir fangen an hier mit der Kraft-Längen-Relation, dass man einfach versteht, dass ein Muskel ein anderes Kraftpotenzial in einer gedehnten Position versus in einer kontrahierten Position hat. Ne, dass man zum Beispiel versteht, dass wenn ich in der zum Beispiel Endposition von einem Chin-Up bin, dass ich oben raus aufgrund der Verkürzung, jetzt unabhängig von den externen und internen Hebeln, einfach nur aufgrund der Verkürzung gewisser Muskeln, immer oben raus schwächer werde. Ne? Weil zum Beispiel diese elendige Diskussion, die es auf Instagram auch immer gibt mit, wie werde ich denn in der Top-Position stärker? Ich mir denke halt, also du kannst
halt,
halt so genau, das ist es halt. Also du kannst doch nicht in dieser Position verhältnismäßig zum Rest stärker werden. Also du kannst halt technisch effizienter werden, ne? Du kannst dadurch dich halt anders zur Stange positionieren und dadurch prozentual zu deiner Maximalkraft, die du eh schon hast, da mehr rausholen. Aber prinzipiell wird das immer die schwächere Position sein, aufgrund dieser, dieser mechanischen Eigenschaft des Muskelapparats. Das wird einmal so ein bisschen erklärt. Dann Kraft-Geschwindigkeitsrelation fürs Muscle-Up-Kapitel, dass man halt versteht, okay, desto mehr Geschwindigkeit ich aufbringen möchte, desto weniger Kraft kann ich sozusagen aufbringen, ne, um einfach mal so ein bisschen zu erklären, warum bin ich denn eigentlich im Muscle-Up so viel schwächer als in einem Klimmzug. Das wird da nochmal kurz aufgearbeitet. Und dann gibt es nochmal so ein paar Begriffserklärungen, weil die auch wieder so ein bisschen anders hier und da mal verwendet werden. So Arbeitssätze, was sind Assistenzübungen, was ist Equilibrium, Frequenz, Hauptübung, Intensität, alles nochmal kurz aufgearbeitet in einer kurzen Erklärung. Und dann geht es auch schon los mit dem ersten Kapitel. Du siehst hier, kannst du kurz vorlesen, wer das Titelbild des Weighted Calisthenics Kapitel bestückt?
Athlet Tom Wunderlampe.
Korrekt, ja. Ja, Timo, ich habe ihn auch gefragt, er ist cool damit. Wird das Kapitelbild zieren, so ein sehr, sehr nices Bild von der letzten WM, Final Rap, so ein Muscle-Up-Bild fand ich sehr, sehr nice. Genau, da so ein bisschen geht es einfach grob darum, was ist der Wettkampfsport, wie funktioniert der, wie sieht ein Weighted-Gürtel aus, was sollte der können, wie sollte der einstellbar sein, damit man den vernünftig verwenden kann, mit bisschen Eigenwerbung logischerweise noch für unseren Gürtel dann am Ende. Und dann geht es in die Übungsanalyse für alle Wettkampflifts, außer die Kniebeuge. Die Kniebeuge ist nicht mit drin im Buch. Verschiedene Gründe dafür gab es. Einmal wäre es einfach zu viel geworden, weil ich halt unbedingt auch die ganzen Skill-Dinger mit reinnehmen wollte und viel auch darüber schreibe, wie man so Skills und Weighted kombinieren kann. Wenn ich dann auch noch die Kniebeuge mit reingepackt hätte, was ja von den Lifts zusammen mit dem Weighted Dip mit Abstand die komplizierteste Übung wäre, also da hätte ich mindestens nochmal 100, 150 Seiten mehr gebraucht, um den Lift da mit reinzubringen. Vielleicht irgendwann mal in einer anderen Version noch, aber war mir dann einfach too much, deswegen habe ich es rausgelassen. Und die Kapitel sind immer so aufgebaut von den Übungen, dass es tatsächlich losgeht mit dem Final Rap Regelwerk, was übrigens im Lektorat auch extrem durchgefallen ist, mein Lieber. Also ist zwar ein Zitat, aber also das Zitat aus meinem Buch ist jetzt besser als die Originalregel. Also es wurde da auch einiges lektoriert.
Dann schicke ich das ab sofort auch ins Lektorat. Was kostet der Bums?
Je nachdem, wo du es buchst, zwischen 3 und 5 Euro pro Seite.
Ja, das ist ja spottbillig. Da schicke ich jetzt unser Regelwerk auch ins Lektorat. Und dann, ich möchte an der Stelle erwähnen, also erstmal Shoutout an Yoshi, der das ganze Regelwerk verfasst hat. Also unser Head Judge Daddy Bock, der da sehr, sehr viel Zeit investiert. Der ist aber Lehrer. Der wird Lehrer. Also an der Stelle, Yoshi, falls du das hörst.
Wird ja auch Deutschlehrer, ist die Frage.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, ja. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob er Grundschullehramt oder Realschule macht.
Aha. Auf jeden Fall geht es dann immer los mit dem Regelausschnitt aus dem Final Rap Regelwerk, jetzt aus dem aktuellen 23, und wird immer einmal aufgeführt, wie hat dieser Wettkampflift im Idealfall auszusehen und was sind Gründe für einen No Rap. Und auf Basis dieses Regelwerks wird sich dann immer die für den Wettkampf effizienteste Technik sozusagen erarbeitet. sozusagen, wie man das machen kann. Beim Dip fängt das Ganze so ein bisschen an mit einem normalen, in Anführungsstrichen, Gym-Dip, also den man halt so kennt, ne? Brust aufgerichtet, Beine angewinkelt, überkreuzt und dann zack geht's ab nach unten. Und dann von da halt einmal aufgearbeitet, wie kann ich diesen normalen, in Anführungsstrichen, Dip, den jeder kennt, wie kann ich den denn anpassen, um innerhalb des Regelwerks maximal viel Zusatzgewicht so nachhaltig wie möglich zu bewegen.
Da würde ich auch kurz einhaken. Das ist auch vielleicht für Leute, die jetzt zuhören, die noch nicht ganz so viel mit Streetlifting am Hut haben, wovon ich jetzt zwar nicht ausgehe. Aber da muss man ja auch bedenken, wenn man solche Übungen wettkampfgültig anpasst, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wirst du mehr Gewicht bewegen können. Und dann ist halt die Frage, ob das bisschen, was du vielleicht aus Hypertrophie-Sicht schlechter machst, weil du eben ein bisschen weniger Range of Motion hier und da hast, ob das tatsächlich mehr ausmacht als das Zusatzgewicht, was du verwenden kannst. Und da würde ich tatsächlich sagen, wird es in den seltensten Fällen so sein, dass du so einen hypertrophieorientierten Dip dem Wettkampfdip vorziehen solltest, weil die Wettkampfübung, wie du das selber gesagt hast, ist ja so optimiert, dass du möglichst verletzungsfrei möglichst viel Gewicht bewegen kannst. Mhm. Und Gewicht ist am Ende immer King.
Ja, so. Du hast tatsächlich in dem Punkt hier wird es nochmal diskutiert, genau mit der gleichen Argumentation, wie du das gerade gesagt hast. Ne? Dass hier durch die Kompression liegen jedoch mehr Fasern der Brust in Bewegungsrichtung und somit werden auch mehr Fasern der Brust aktiviert und stimuliert. Durch die optimierte Technik kann zudem mehr Gewicht bewegt werden. Es liegen aktuell leider keine Daten vor, inwiefern sich der Stimulus auf die Brust dadurch zwischen den verschiedenen Varianten des Dips verkleinert, vergrößert oder auch gleich bleibt. Es sei jedoch erwähnt, dass diese Diskussion für dich als Kraftathleten ohnehin weniger von Bedeutung ist, da eine Wettkampfübung für maximale Performance im Wettkampf ausgeführt wird und nicht mit dem Ziel, eine gewisse Struktur maximal zu hypertrophieren. Ja, wird also auch nochmal darauf eingegangen, dass das halt auch obsolet ist, diese Diskussion für dich als Wettkampfathleten, weil du diese Übung für einen Wettkampf ausführst. Und wenn es darum geht, eine gewisse Struktur zu hypertrophieren, dann suchst du dir eine passende Assistenz dafür aus, die genau ja, den Bias darauf setzt. Und das wird im Buch dann auch vorgestellt, welche Assistenzübung es denn da geben könnte, um da limitierende Faktoren loszuwerden.
Ja. Gibt es dein Buch dann auch als Hörbuch? Von dir selber eingelesen?
Wäre schon cool eigentlich, aber wüsste ich nicht, wie wo man das anbieten kann. Müsste es auf Audible wahrscheinlich oder so, müsste man das dann einsprechen.
Das wäre aber schon lustig.
Es hat mit den Bildern, also das ganze Buch hat über 250 Bilder, die halt für viele Sachverhalte einfach wichtig sind.
Und hier siehst du, siehst du ja nicht.
Ja, deswegen. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt jemandem sage, Expansion des Brustkorbs, was zur Hölle soll das denn sein? Wenn man da in dem Terminus nicht drin ist, macht's über, also man versteht gar nicht, was das zu bedeuten hat. Wenn man ein Bild dazu sieht, dann wird es auf einmal extrem klar, was damit gemeint ist. Dementsprechend ist es schon wichtig. Ja, und so ist es dann aufgebaut. Dann wird halt immer noch erklärt, wie kann ich diese Technik individualisieren? Also was passiert, wenn ich eher enger greife? Was passiert, wenn ich eher breiter greife? Was passiert, wenn ich meine Ellenbogenposition verändere? Und wie kann ich das vielleicht nutzen, um meine eigenen Stärken und oder Schwächen so anzupassen, dass ich im Endeffekt maximale Performance habe? Und das wird dann wiederholt für Chin-Ups versus Pull-Ups. Da kommt noch ein recht langes Kapitel dazu, was denn die Unterschiede zwischen Chin-Ups und Pull-Ups sind. Surprise, so groß sind sie tatsächlich nicht. Also im Endeffekt, um das Kapitel mal zusammenzufassen, liegt der Hauptunterschied immer in der Griffbreite eigentlich und aus den Resultaten der Griffbreite. Und daher kommt im Endeffekt aber auch wieder ein großer Unterschied zusammen, weil bei vielen durch den Griff, also proniert oder supiniert, gewisse Breiten einfach nicht mehr möglich sind oder auf einmal möglich sind. Genau, das wird hier nochmal ein bisschen erörtert, wo da der Unterschied ist und dann genau das gleiche wieder. Also Wettkampftechnik, Variation, Assistenzübung, was kann ich machen, wenn das passiert, was kann ich machen, wenn das passiert. So ein bisschen auch auf Prävention eingegangen, dann geht's zum Muscle-Up-Kapitel. Das ist tatsächlich ein bisschen anders aufgebaut. Da ist noch ein Einschub vorher, weil ich habe ja gesagt, dass das Buch auch viel mit Calisthenics-Skills arbeitet und der Muscle-Up ist dadurch einmal als Wettkampfübung einkategorisiert, einmal aber auch als Skill, den ich ja erstmal erlernen muss, sozusagen. Und da startet es tatsächlich mit einem Trainingskapitel, aufgeteilt in drei Phasen. Also wie kann ich einen Muscle-Up erlernen? Sind da die wichtigen Dinge, die ich lernen muss? Aufgeteilt auf so ein paar Meilensteine. Dann gibt es dazu Trainingspläne, die ich umsetzen kann. Progressionsschemata sind erklärt. Wie funktioniert eine Double Progression? Wie funktionieren Top- und Back-Off-Sätze? Das halt einmal immer im Kontext des Muscle-Ups kurz erklärt. Und nachdem du dann quasi hoffentlich mit diesem Trainingskapitel deinen ersten Muscle-Up erlernen konntest, der wahrscheinlich noch ziemlich hässlich aussieht, weil es halt dein erster Muscle-Up ist, geht es dann in die Technik. Wie führe ich den aus? Worauf muss ich achten? Was sind die gängigen Kompensationen? Und dann auch da immer ganz wichtig unterschieden, kompensiere ich hier oder bin ich einfach schwach? Das ist ja auch immer so eine Diskussion. Häufig werden ja jetzt immer, ich sehe das hier auf Instagram, Kompensation sind die Erklärung für alles. Und ja, da habe ich einfach mein Gewicht beim Dip ein bisschen habe ich auf den Ellbogen verschoben. In der Sagittal gesehen kam ich dadurch mehr in diese Dinge. Nein, du hast einfach zu viel Gewicht genommen und konntest das halt nicht vernünftig kontrollieren. Da halt auch immer dann genau das halt genau erklärt.
Ja, und da würde ich tatsächlich auch kurz einhaken, weil wenn man sich, also Punkt 1, wenn du dir Technik von anderen Leuten anschaust, ist das nicht immer zwangsläufig das, was du auch selber machen solltest, weil
ganz wichtig, ja.
Es gibt immer den Grund, warum Person X besonders gut in einer Übung ist und das ist nicht unbedingt nur das Training, weil alle ungefähr gleich trainieren und auch gleich hart trainieren und gleich intensiv und smart. Sondern am Ende macht dann natürlich auch viel Genetik und Biomechanik, Hebel, Muskelansätze, Faserverteilung etc. macht da viel aus. Und dementsprechend ist das natürlich erstmal nichts, was du eins zu eins übernehmen solltest. Aber du siehst anhand von Top-Athletinnen und Athleten, wo vermutlich die optimale Technik anzusiedeln ist.
Ja, also man muss es eher als Prinzipien betrachten.
Genau.
Das heißt, es ist also man sagt, gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn du dich an diese Prinzipien hältst, Beispiel bei einem Muscle-Up, starte mit einem ungefähr schulterbreiten Griff. Ne? Mhm. Bevor du dich in einen extrem engen oder einen extrem breiten Griff vorwagst, ist es wahrscheinlich aufgrund von den Grund A, B, C für dich sinnvoll, damit zu starten. Und das ist dein Ausgangspunkt, von dem du sozusagen weitergehst. Ne? Genauso wie zum Beispiel bei einem Pull-Up ein bisschen breiter als schulterbreit starten solltest, bei einem Chin-Up vielleicht ein bisschen enger und so weiter und so fort, hat immer seine Vorteile, aber von dort musst du gucken, wie findest du deine Technik. Zum Beispiel mit Chin-Up-Kapitel geht es dann auch darum, dass in der Theorie, wenn ich jetzt eine super Supination habe, ich habe eine super stabile und super mobile Schulter-Außenrotation und Innenrotation, dann greif extrem breit im Chin-Up. Weil dann hast du alle Vorteile des Chin-Ups mit allen Vorteilen des Pull-Ups kombiniert und hast halt einen super effizienten, kurzen Zugfahrt nah an der Stange. Und das ist einfach brutal stark. Und guck dir zum Beispiel einen Matthew und einen Valerio, beide extrem starke Chin-Up-Athleten, und die greifen unglaublich breit, weil sie es halt können, ne? Ja. Empfehle ich jetzt jedem einen super breiten Chin-Up-Griff? Auf gar keinen Fall. Die meisten kriegen wahrscheinlich aufgrund der limitierten Supination Außenrotation nicht mal die Hälfte der Range of Motion hin. Mhm. Ja, aber deswegen ist es halt wichtig, dass man diese Prinzipien und die Theorie dahinter versteht und dann weiß, okay, wenn das für mich möglich ist, dann sollte ich das vielleicht mal austesten, weil das in der Theorie sehr stark sein kann. Ne?
Mhm. Oder beim
so
Dip
ist es
zum
dann
Beispiel.
Auch immer aufgebaut.
Beim Dip oder möchtest du zum Beispiel auch tendenziell, dass dein Ellenbogengelenk über dem Druckpunkt, und das ist meistens deine Handfläche in dem Moment, möchtest du, dass das da verankert ist, weil du dann eben, das ist ein bisschen, kann man vergleichen mit Kniebeugen in flachen Schuhen oder in Heels. Wenn du in Heels beugst, musst du tiefer beugen als ohne, weil dein Knie weiter nach vorn wandern kann. Und dementsprechend ist dein Knie, das nach vorn wandert, ist ja dein Unterschenkel, der nach vorn geht, geht das automatisch weiter nach unten. Das heißt, du musst tiefer runtergehen, wenn du quasi das Knie weiter nach vorn schieben kannst. Das auf den Dip angewendet ist, je weiter du deinen Ellenbogen nach hinten schiebst, desto tiefer musst du dippen. Und ja, da sind wir wieder an dem Punkt vom Anfang, wo du auch gesagt hast,
weil du halt die Abduktion im Handgelenk, die ist halt auch, die musst du ja machen. Also die,
genau,
die wird dir ja nicht abgenommen. Die
genau,
musst du aktiv dippen.
So, und dann bist du aber plötzlich in einer Position, die nochmal viel mehr Dehnung stattfinden lässt. Und je krasser gedehnt der Muskel ist, desto schwächer ist er auch wiederum. So,
ja.
Deswegen bist du halt auch im Chin-Up in den seltensten Fällen unten raus am schnellsten, sondern wirst während der Bewegung tendenziell ein bisschen schneller und dann wieder langsamer. Und im Dip ist es das ganz das gleiche Prinzip.
Ja, beim Dip ist es ja tatsächlich, also ich habe mich ja, also ich glaube, es ist auch das Kapitel, was am längsten gedauert hat, weil du sehr, sehr viele Faktoren hast, auch zum Beispiel das Zusammenspiel von Kompression, also wie weit lehne ich mich nach vorne, ne? Das gibt ja auch wieder eine gewisse Range of Motion vor. Das heißt, ich will quasi einmal den Gewichtspfad verkürzen, indem ich mich halt nach vorne lehne, damit das Gewicht nicht so weit nach unten geht, will aber gleichzeitig auch so aufrecht wie möglich bleiben, dass ich halt meinen Schulterpfad reduziere, weil der halt auch wieder mit Arbeit verbunden ist und dann halt auch, umso größer der ist, umso schwächer werde ich halt auch wieder. Und da muss man dann immer einen Sweet Spot finden, weil da geht auch dann die Griffbreite wieder Hand in Hand. Ne? Je breiter ich greife, desto aufrechter kann ich dippen, desto geringer wird also meine Range of Motion, aber desto instabiler wird auch wieder der Dip. Und da muss man halt jeden Faktor einmal gehört haben, um dann zu gucken, was passt für mich und wo muss ich mich vielleicht auch hin entwickeln. Ne? Weil für einen Anfänger, also so schreibe ich es zumindest im Buch, das ist auch das, was womit ich im Coaching gute Erfahrungen gemacht habe, eher einen engeren Griff, der sehr, sehr stabil ist. Du hast wenig Kräfte in die Adduktion, ist sehr leicht zu stabilisieren. Man arbeitet zwar mit relativ viel Lean, der Dip sieht nicht ganz so schön aus, aber er ist sehr, sehr stabil, ist nicht besonders verletzungsanfällig. Du brauchst nicht besonders viel Innenrotation in der Schulter.
Ja.
Mit der Zeit baust du dir dadurch aber viele Limitationen auf. Das heißt, es ist wahrscheinlich für die meisten sinnvoll, über ihre Trainingsjahre den Griff etwas zu verbreitern. Und das wird also, dann halt auch beschrieben.
Da kann ich tatsächlich auch selber einsetzen. Das ist auch eine Geschichte, die mir jetzt schon extrem häufig aufgefallen ist, gerade in dem deutschen Streetlifting-Bereich, in der Streetlifting-Szene. Die Leute dippen fast alle viel zu eng. Also die dippen halt alle, als würden sie zum ersten Mal im Leben Dips machen. Und trauen sich aber nicht, eben wie du das gerade geschildert hast, in diese Abduktion, Adduktion zu gehen. Also je enger du gehst vom Dip her, desto, ich nenne es mal, zweidimensionaler wird die Bewegung. Weil irgendwann bewegst du ja quasi dich nur noch in dieser vermeintlichen, in diesen zwei Dimensionen. Und je breiter du gehst, desto mehr Dimensionalität, wenn das ein Wort ist, bringst du in diese gesamte Bewegung rein.
Was vielleicht eine gute Vorstellungshilfe ist, ist, wenn du jetzt, man stellt sich mal den Dip mit einem extrem breiten Griff vor und guckt sich dann an, wohin die Brust zieht. Ne, die zieht den Arm, den Oberarm nach innen zum Körper. Und da kommt einer der entscheidenden Vorteile bei diesem breiten Griff dazu, ist, dass deine Brust maßgeblich an der Armstreckung beteiligt ist. Und gerade dieser Sticking Point, nachdem du deine Brust aufrichtest, sozusagen, dein Arm ist schon relativ weit gestreckt, das heißt Trizeps, vordere Schulter, die haben nicht mehr viel Angriff, die können nicht mehr viel machen. Und da bist du darauf angewiesen, dass deine Brust dir den Arm streckt. Und das ist in einem engen Griff sehr, sehr, sehr limitiert möglich. Und in einem breiten Griff hast du da auf einmal von der Brust einen richtig, richtig nicen Winkel und einen guten Kraftarm, wo die dort den Arm strecken kann. Und du siehst es auch, dass die Athleten, die eher breiter dippen, dass die häufiger, also seltener ihren Lockout oben verkacken und da halt richtig schön durchschieben können. und da halt nicht versacken. Wohingegen die Leute, die eng greifen, die kommen unten meistens ganz gut raus und dann siehst du halt aber oben vorbei, weil die Brust halt nicht so supporten kann, wie sie es
So,
könnte.
so war das tatsächlich bei Timo auch. Dann war Timo mit Daniel, waren die zusammen mal in Leipzig, haben mich besucht. Dann haben wir uns halt auch an einen ordentlichen Dipbahn begeben. Und die haben beide automatisch breiter gegriffen und gelernt, dass es sich deutlich besser anfühlt. Und Timo kann halt mittlerweile wirklich grinden im Dip. Und es ist nicht so, dass ungefähr auf so einer 130 Grad Streckung einfach nichts mehr passiert.
Ja.
Also das war davor wirklich, als er noch deutlich enger gegriffen hat, war da einfach weg, wie du das
Ja.
gerade so schön beschrieben hast. Und diese Brust ist nun mal ein wichtiger Muskel im Dip. Und je enger
Ja.
du greifst, desto mehr
Man
nimmst
muss aber halt auch
du.
immer wichtigerweise dazu sagen, du brauchst halt wirklich mehr Rotation in der Schulter. Das heißt, du musst auch
Es ist
mehr
viel schwerer.
Depressionen aufgeben, ne?
Ja.
Also, weil, um halt mehr Rotation zuzulassen, kannst du dein Schulterblatt nicht zu 1000% in der Depression verankern. Du solltest es weiterhin probieren, aber es muss ein Stück nach oben, sonst ist da einfach kein Platz. Und dadurch wird es halt auch risikoreicher. Und gerade für Leute, die anfällig sind, die eh Probleme in dem Bereich haben, ist das halt wahrscheinlich eine Variable, die man mit Vorsicht einsetzen muss. Aber auch da wieder, Performance-Sport ist auch nicht immer Gesundheitssport, ne? Also muss
Ja,
man
und
für sich abwägen. Ja.
am Ende ist es meiner Meinung nach trotzdem so, dass die meisten das langfristig auch verletzungsfrei betreiben können. Also ich,
Man adaptiert ja, man gewöhnt sich dran. Also das ist
genau.
halt,
Und
ja.
wenn du halt die Brust mehr mit reinnehmen kannst, dann verlagerst du halt bewusst auch den Hebel ein Stück weit, weil der Hebel ist nicht mehr ganz so weit nach vorn, sondern wie gesagt, du bringst halt diese weitere Dimension mit rein, nämlich dass der Hebel auch zur Seite ist. Diese Abduktion, Adduktion. Das heißt, du nimmst auch ein bisschen an Druck von Ellenbogen und Schultergelenk runter, ein Ticken, beziehungsweise also gerade vom Ellenbogen. Und das kann dazu führen, dass du vielleicht sogar ein bisschen weniger Probleme im Ellenbogen- oder Schulterbereich hast. Aber
Ja.
du musst halt bedenken, es ist
Und du hast
deutlich
tendenziell
fortgeschrittener.
weniger Dehnung auf der Schulterkapsel. Falls man da Probleme hat, hatte man da auch wieder einen kleinen Vorteil.
Genau, und was vielen ja, also das sieht man, finde ich, auch sehr häufig, gerade im Wettkampf, die so extrem mit den Ellenbogen nach außen flären. Das ist halt genau das, was du mit einem breiteren Griff
Ja.
bewusster machen kannst. Du verlierst dadurch
Ja.
keine Spannung, sondern du nimmst halt die Brust einfach
Gibt's
aktiver mit rein.
auch ein Kapitel zu, weil es tatsächlich für die Leute, die tendenziell eher enger greifen, wo ist es denn? Muss kurz gucken. Starke Innenrotation. Habe ich auch die Bilder dazu. Es ist, was man häufig beobachtet. Ich habe mir auch viele Dips auf Instagram angeguckt und ich hatte ja das Privileg, dass ich auch hunderte Dip-Videos vom letzten Showdown noch hatte. Was bei den engen Griffen passiert ist, dass wenn die Leute in eine starke Innenrotation gehen, um ihren Sticking Point bei 90 Grad zu verkleinern, dass sie sich dann den Sticking Point einfach bei knapp über 90 Grad reinschallern, weil sie auf einmal den breiten Hebel, also den großen Hebel auf die Adduktion legen. Ne? Das heißt, sie kommen unten raus, dann drehen sich die Ellbogen extrem weit nach außen, damit halt unten der Ellbogen und die Schulter entlastet werden. Haben dann aber, ich zeig dir das kurz, haben dann aber hier halt diese Position und kommen dann da kurz nach 90 Grad in den Sticking Point. Und das passiert echt häufig. Also habe ich bei vielen gesehen, deswegen da ist auch nochmal im Buch beschrieben, dass man bei einer zu starken Innenrotation sich einfach nur den einen Sticking Point gegen den anderen tauscht. Muss man auch aufpassen. Bei einem breiten Griff auch da wieder kein Problem, weil du die Ellbogen nicht weit über die Hände ausstellen kannst. Also es geht ja gar nicht, weil du schon sehr breit greifst. Also es ist nur ein Problem für engere Griffe, was da auftritt.
Ja, ich habe jetzt auch festgestellt, dass mein Dipbarren mir sogar noch ein Ticken zu schmal ist.
Du
Also
hast auch die Version 1 noch, ne? Die
genau.
neue hat, glaube ich, noch mal 5 cm mehr, wenn ich das richtig,
Genau.
gehört habe.
Die gibt es dann auch im Final Rap Warm-Up in Bayreuth, ihr aktiven
Richtig
Zuhörerinnen und
geil, ja.
Zuhörer.
Ich habe
Drei
ja so
Stück
ein
werden wir
Ding
da
zu
haben.
Hause und wir können ja auch einfach mal hier kostenlos Shoutout an die Home Gym Builders geben. Wer das Kleingeld hat, wer das wirklich ernsthaft betreiben möchte, haut mal vielleicht euren Studiobesitzer oder haut euch selber an, falls ihr ein Homegym habt und guckt, ob sich das für euch rechnet.
Es gibt bald eine neue Version. Also es gibt bald, ich glaube, 2 oder 3 Versionen insgesamt, die dann auch preislich unterschiedlich liegen. Also es wird dann
aber es ist immer noch ein Hochpreisprodukt.
Ja, aber im
weil
Verhältnis,
das halt auch Handarbeit ist. Das ist wird hier in Deutschland zusammengebaut. Die haben keine tausende Stückzahl, die sie verkaufen, sondern da geht es halt um ein paar hundert Stück und dementsprechend muss man
aber
das halt auch investieren.
Hochpreis finde ich halt in der Hinsicht bestimmt
ja,
nicht so richtig.
Weil du aus dem Powerlifting das mitkriegst und dafür so eine scheiß Eleiko-Kombo 5000 Euro hinlegen musst, das
Genau.
kannst du der Kali-Szene jetzt aber nicht aufdrücken, weil das
Noch
gibt's hier
nicht.
Noch nicht.
Ja,
Genau.
ja. Nee,
Also
aber
im
ich meine,
Vergleich zu anderen Sportarten ist es nicht teuer, muss man dazu
genau,
sagen.
also ich wollte gerade sagen, weil so eine allein eine günstige IPF-Langhantel kostet schon knapp 700 Euro und das ist ungefähr das, was der Barren jetzt, glaube ich, gekostet hat.
Ja.
Und eine Eleiko-Langhantel, eine Wettkampf-Langhantel ist, glaube ich, bei 1,3 oder so angesiedelt. Also es ist halt eine Investition, die du einmal tätigst und dann für die nächsten 50 Jahre hast, weil das ist Edelstahl, soweit ich das gesehen habe. Das Ding ist verstellbar, das ist langlebig, da passiert auch nichts. Also Martin hat das letztens so lustig kommentiert gehabt. Ich meine, ich gehe da mit knapp 300 Kilo Gewicht auf die Holme und das gibt so 1-2 Zentimeter nach und danach ist es wieder in seiner Ausgangsform. Das heißt, dem Ding passiert ja nichts. So, du hast es einmal gekauft und dann hast du es für die nächsten 100 Jahre theoretisch.
Ja, also du müsstest schon grob fahrlässig damit, also wenn du es vielleicht für den Outdoor-Bereich benutzt, so, dann kann es rosten, dann können die Lager kaputt gehen, aber Indoor geht das für immer. Genau, dann letzte Kapitel im Buch geht es dann um das ganze Thema Lever-Skills und das erstmalig, zumindest kannte ich es vorher aus keiner anderen Literatur, beziehungsweise aus keinen anderen Beiträgen, die ich da so auch gelesen habe, einmal komplett aufgearbeitet, warum ein Skill so auszusehen hat, wie er auszusehen hat. Und da habe ich halt verschiedene Konventionen sozusagen definiert. Und wenn man sich an diese hält, kann man immer von der Form, die man hat, zurück auf die in Anführungsstrichen theoretische Perfekte schließen und daraus dann Maßnahmen für sein Training ableiten. Ne, dann kann man sich nämlich auch erklären, okay, wenn ich jetzt eine Planche mache und meine Hüfte ist relativ hoch, woran kann das liegen? Man guckt sich die Konventionen an, die festgelegt sind. Warum ist es dann auf einmal keine saubere Form mehr und was muss ich daran ändern? Und woher rührt es? Halt wirklich einmal, das ist halt ganz angenehm, weil es halt wirklich für alle Lever-Skills funktioniert. Mit gewissen Ausnahmen, die aber dann auch definiert sind. Und das ist halt ein super geiles Konzept, womit man wirklich dann auf einmal ein Tool in der Hand hat und sich seine Lever-Skills selber coachen kann. Ne? Also jetzt nicht vom Training, sondern von der Ausführung her. Wenn man das verstanden hat, ist man da einfach set, so, das läuft. Dann recht detailliert Trainingsmethoden beschrieben, wie man Lever-Skills trainieren kann, was da wichtig ist, Assistenzübungen, wie kann man ein Programm schreiben für Lever-Skills. Alles sehr, sehr detailliert beschrieben und dann gibt es nochmal Einzelkapitel für die Planche, für den Frontlever und für den Handstand-Push-Up und das war's dann und damit kommen wir dann auf 210 Textseiten plus 250 Bilder, das heißt wir werden so bei 300, vielleicht 320 Seiten am Ende rauskommen, wenn die Designerin mit der Arbeit fertig ist und dann haben wir das erste Weighted Calisthenics Buch der Welt. Ich bin gespannt, wie es ankommt. Wenn die erste Version gesetzt ist mit den Bildern, dann lasse ich es dir auf jeden Fall zum Test lesen. Kann ich dir die Datei mal geben. Bis jetzt haben es 2 Leute gelesen intern. Das ist einmal halt die Lektorin und einmal Lois. Beide waren bisher begeistert. Und ja, ich bin extrem aufgeregt, muss ich sagen.
Ich bin auch auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich denke auch, dass das ein ganz wesentlicher Punkt sein wird, um den Sport an mehr Leute einfach ranzubringen. Also das ist nochmal so ein Ding, in die eigene Bildung zu investieren. Ich finde, das sieht man tatsächlich in dieser Facebook-Gruppe hier, Calisthenics Germany, sehr gut. Die Leute sind schon gewillt, sich fortzubilden. Und bisher gibt es ja, sagen wir mal so, eher spärlich Möglichkeiten, sich wirklich sinnvoll
also
fortzubilden.
Im Calisthenics-Bereich gibt es eigentlich nur Overcoming Gravity und das ist ein Buch, was geschrieben ist für Turner einfach. Also es wird zwar als Calisthenics-Buch verkauft, aber jeder, der das gelesen hat, versteht, dass das seine Herangehensweise komplett vom Turnen her kommt und auch am Leistungsturnen orientiert ist. Er damit Progressionszeiten von 10 bis 15 Jahren arbeitet und diese Konzepte werden dann aber von Leuten auf einen 1 bis 2 Jahres Zeitraum angewendet und in diesem Buch Overcoming Gravity wird eine Schwalbe beschrieben, es wird einen Iron Cross beschrieben und eine Planche an den Ringen als so achievable Skills. Und
ja.
Sorry, aber es ist so dieses, jeder, der hier zuhört, von euch 0,001% werden irgendwann mal in die Nähe da kommen. Ich kann hier als einer der stärksten Weighted-Athleten Deutschlands in meiner Gewichtsklasse, der eine Full-Planche kann das nicht ansatzweise. Also
und du wirst
nicht,
da auch nicht
in ein
absehbarer
bisschen.
Zeit hinkommen.
Nein, wenn ich jetzt für auf meinem Level für eine Schwalbe, also eine Schwalbe ist eine Maltese an den Ring, für die das nicht wissen, würde ich einen Zeitraum von 2, vielleicht 3 Jahren veranschlagen auf einem Elite-Level, wenn man das jetzt zumindest mit den meisten Normalos in Anführungsstrichen vergleicht. Und es wird da so locker beschrieben,
und
so du fängst halt an mit ein bisschen Support-Hold und dann machst du das, dann nimmst du dir ein Band dazu, ganz locker und dann machen wir irgendwann die Schwalbe an den Ring. Hä? Nein, so funktioniert das nicht. Und wenn es funktioniert, dann weil du 1,60 Meter groß bist und 55 Kilo wiegst, dann hast du eine Chance, dass das für dich klappt. Und das fehlt mir extrem in diesem Buch. Es fühlt sich für mich, wenn ich das jetzt aus meiner Trainerperspektive sehe, fühlt es sich sehr, sehr realitätsfern an. Es ist kein Unfug, was da drin steht, aber es ist, finde ich, häufig im falschen Kontext genutzt.
Es hat halt die falschen Adressaten erreicht.
Ja,
also
das
es ist
ist,
halt
glaube
ein
ich, gut
Buch
zusammengefasst.
Für Leute, die, wie du das beschrieben hast, im Leistungsturnen unterwegs sind und vielleicht irgendwie mit 5-Jährigen, 6-Jährigen zusammenarbeiten, die eben noch diese 15, 20 Jahre vor sich haben, in denen sie quasi diese Leistung erbringen können und eben nicht die Mit-30er, die jetzt Calisthenics für sich entdeckt haben. Und das ist, glaube ich, auch das Problem in der Hinsicht.
Hast du da halt so Pläne mit so Set-Progressionen, die dann starten mit 5 hoch bis so 20 Sätzen Kreuzhang? So, das sind die Beispielpläne, die dort halt teilweise auch mit drin sind. Ich mir denke, also da müsstest du 3 Seiten vorher schreiben, für wen das alles nicht geeignet ist, um halt sowas
absolut
abdrucken zu können. Das ist schon fast fahrlässig dann. Ja.
Sehe ich ganz genauso. Nee, also ich denke auch, du wirst damit einen sehr, sehr wichtigen Teil zu beitragen, also gerade im Deutschen. Und wenn du das dann im Englischen, ich habe das in deiner Story gesehen, ja als E-Book rausbringen willst.
Ja, leider. Ich hätte so gern nur als gedruckte Version gehabt, aber es funktioniert nicht, weil so ein Buch ist einfach zu schwer. Ich hätte nicht gedacht, das ist einfach blauäugig tatsächlich, aber ein Buch wiegt halt einfach über 1 Kilo. Wenn du das jetzt nicht auf Löschpapier druckst.
Ja, klar. Naja, da musst du halt einfach gucken, dass das nicht unnötig kopiert und vervielfältigt
ja,
wird.
Ja, also ein paar Maßnahmen kann man treffen, aber vermeiden kannst du es nicht. Du musst halt einfach gucken, dass du das zu einem Preispunkt anbietest, der es dann den Leuten erlaubt, das auch zu kaufen. Also wenn ich das jetzt für 80 € reinstelle, dann ist es in 3 Wochen überall zum Download verfügbar, weil sich die Leute einfach das nicht selber kaufen können, viele dann halt. Ne? Da muss man dann halt ein bisschen mit der Preispolitik gucken, wie man das macht. Ist jetzt auch noch nicht final entschieden, wie das läuft. Und du kannst halt ein Wasserzeichen drucken lassen auf das PDF. Also, dass dann die Käuferadresse abgedruckt ist im PDF sozusagen. Macht es halt auch noch mal ein bisschen schwieriger. Aber im Endeffekt, guck mal, wenn du halt da Bock drauf hast und das supporten willst, dann kaufst du das. Und wenn jetzt ich mir ein PDF kaufe oder ein Buch, dann share ich das auch mit den Leuten hier. Also das ist völlig normal und um das geht es ja auch nicht. Ne? Wenn sich jetzt 2 Kumpels zusammen ein E-Book kaufen und das dann sich hin und her schicken, ey, Cool, wenn du das jetzt auf irgendwie Z-Library oder wie das alles heißt, hochlädst, dann bist du halt einfach ein richtiger Hund so. Und wenn ich das sehe, werde ich alles daran setzen, dich kaputt zu machen auf allen Ebenen, die mir zur Verfügung stellen, weil das halt einfach keine coole Nummer ist. Aber alles andere ist doch völlig in Ordnung. Ja.
Ja, sehe ich auch so.
Wie immer findest du alle Links in der Beschreibung zu mir, zu Tonio, zu Final Rap, zu allem, was du so brauchst. Wenn du nach Coaches suchst, guck doch mal bei mir oder Tonio vorbei. Bewirb dich auf ein Erstgespräch und dann gucken wir, ob das passt. Und das Buch wird es bald zur Vorbestellung geben. Bisschen dauert es noch. Die Designerin sitzt jetzt dran. Die Übersetzung muss auch noch lektoriert werden. Also ein paar Sachen sind noch zu tun, aber bald geht's los. Und dann freue ich mich auf dein Feedback.
Kuss, Kuss.